Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen an diesem Sonntag. Und es ist so wunderbar, dass wir ja heute noch Gottes Wort hören dürfen, dass Gottes Wort zu uns sprechen darf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die Hoffnung, dass ihr heute hierher gekommen seid, weil ihr Gottes Wort sucht. Ja, wir Menschen suchen immer wieder was. Und deshalb das Thema unserer heutigen Botschaft lautet, eine Suche, die sich lohnt. Nicht jede Suche lohnt sich. Jeder von uns hat schon mal was gesucht. Wenn ich jetzt fragen würde, was habt ihr schon mal gesucht, dann kommen da meistens solche Antworten wie, ja, der eine sucht die Brille, der andere sucht Pilze im Wald. Ja, was wir immer suchen ist, wo ist mein Handy? Ist heute so, war vor 100 Jahren noch anders. Was auch immer, vielleicht suchen wir manchmal die Schlüssel. Und manchmal ist unsere Suche etwas schwierig. Ein Beispiel, das ich erlebt habe vor etwa einem Jahr. Ich habe nebenbei, kann man sagen, hobbymäßig ein bisschen Bienen. So beschäftige mich ein bisschen mit der Imkerei. Und hatte meine Bienenstöcke im Wald stehen. Und jetzt bin ich dahin gefahren, um eben mal Schwarmkontrolle durchzuführen. Und ich hatte meinen Schlüssel in der Tasche. Nicht am Schlüsselbund, sondern separat. Ja, und ich habe meine Bienchen durchgeschaut, alles gut. Die Vögel singen, die Bienchen summen, alles schön. Bis ich nach Hause wollte, dann merke ich, Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Und ihr könnt euch vorstellen, das ist gar nicht so einfach, einen einzelnen Schlüssel am Waldrand in dem hohen Gras zu finden. Ich habe da eine Zeit lang gesucht. Diese Suche war nicht erfolgreich. Und ihr könnt euch vorstellen, ich wurde immer zappeliger. Wo ist der Schlüssel? Ich habe gleich noch einen Termin. Und natürlich kann ich zu Fuß nach Hause gehen. Natürlich kann ich einen Zweitschlüssel holen. Aber das dauert alles. Und irgendwann war ich mit meiner Suche am Ende, weil ich gemerkt habe, dass du hast keine Chance. Du findest es nicht. Warum habe ich vorher nicht gebetet? War nachher meine Frage. Aber so ist es. Wir wissen oft, was wir tun müssen, was wir tun sollten und wo wir suchen sollten. Nämlich nicht in dem hohen Gras, sondern beim Herrn. Und wisst ihr, ich war sehr beschämt später, weil in dem Moment, als ich verstand, du kommst jetzt mit deiner Kraft nicht mehr weiter. Als ich so weit war, dass ich denn mal gebetet habe und gesagt habe, Herr, bitte hilf mir jetzt, diesen Schlüssel zu finden. Als ich dann Amen sagte und einfach runterschaute, der Schlüssel lag vor meinen Füßen. Ja? Also da sehen wir, der Herr öffnet die Augen, wenn wir zu ihm kommen. Und manchmal suchen wir etwas in unserem Leben. Manchmal lohnt es sich, manchmal nicht. Aber manchmal suchen wir etwas und können es nicht finden. Oder wir finden etwas, hatten aber ganz andere Vorstellungen davon und sind dann enttäuscht. Und manchmal suchen wir etwas gar nicht und finden es. Auch dazu ein Beispiel, das habe ich euch heute mitgebracht. Ich kam nach Hause und fand vor meiner Tür vor kurzem einen schönen Löscheimer. Ja, da hat die Feuerwehr es gut gemeint, hat in jeden Haushalt so einen Löscheimer gebracht. Ich habe das nicht erwartet, dass ich da so etwas finde. Im Löscheimer war eine Anweisung drin, wie man Brand löscht. Ja, also Verhaltensfall im Brandfall. Aber warum bringe ich dieses Beispiel? Einfach, damit wir merken, wie diese Welt reagiert. Ja? Verhalten im Brandfall, Ruhe bewahren. Einfach ruhig bleiben. Brand melden, 112, rufen Sie die Feuerwehr. Circa 10 Minuten warten, hoffen, dass die Feuerwehr kommt. Also ich erfinde das nicht, das steht hier drauf. Punkt 3, wenn keine Feuerwehr da, Löscheimer mit Wasser füllen. Also spätestens da ist deine Ruhe, glaube ich, dann vorbei, ja? Also ihr könnt euch einen Brand vorstellen und das ist ein schöner Eimer. Aber Brand löschen? wenn Feuer zu groß, Nachbarn rufen, Eimerkette bilden. Sollte Ihnen diese Anweisung merkwürdig vorkommen, Rückseite beachten. Ja, ist sehr gut gemeint. Dann war da noch eine Broschüre drin. Musste erst mal gucken, wie liest man das? Katastrophen, Alarm, Notfallvorsorge für richtiges Handeln, Notsituation. Aber wenn du das lesen willst, wenn die Katastrophe da ist, ist, glaube ich, zu spät. Da gibt es auch eine schöne Checkliste drin, meine persönliche Checkliste, falls mal wirklich irgendwas passiert. Ich fand es dann interessant, da kannst du halt alle möglichen Dinge ankreuzen, Streichhölzer, persönliche Medikamente und anders. Was ich interessant fand, war ein Rundfunkgerät für Batteriebetrieb geeignet oder ein Kurbelradio. Jetzt wisst ihr, im Katastrophenschutzfall braucht man Kurbelradio, Löscheimer. Das ist das, was ich nicht erwartet habe zu finden. Ich habe mich dann gefragt, ja, kann mir das wirklich helfen, wenn es mal wirklich brennt? Ich wage es zu bezweifeln. Deshalb die Frage, lohnt sich immer unsere Suche? Und in unserer Predigt wollen wir uns drei Voraussetzungen anschauen heute aus 2. Chronik 15. Eine erfolgreiche Suche und ihre Folgen. Ich weiß nicht, ob ihr die Chronikbücher oft lest. Hat jemand die Chronikbücher schon mal gelesen? Wer hat die Chronikbücher schon mal gelesen? Okay, also einige haben das schon einmal gelesen. Wer hat die Chronikbücher schon 10-mal gelesen? Da gehen die Arme runter. Es kommt uns manchmal so vor, dass da irgendwie ein Bibelbuch ist, wo lauter Namen und Zahlen vorkommen und das ist irgendwie langweilig und es scheint uns so, dass wir es nicht nötig hätten. Aber Gottes Wort ist Gottes Wort. Und alles, was da drin steht, von Anfang, von 1. Mose 1 bis Offenbarung, letzter Vers, ist Gottes Wort und ist wichtig. Und übrigens, da sind nicht nur Zahlen drin, da sind auch Begebenheiten aus dem Leben drin, die wichtig sind für uns, die wir tatsächlich auch noch nach 3000 Jahren lesen und merken, spricht in unser Leben heute rein. Ja, dieser Löscheimer, der hilft mir nicht bei allen Problemen. Aber Gottes Wort gibt Antwort auf Dinge, wo die Feuerwehr auch nicht mehr helfen kann. Und dieser Abschnitt heute aus 2. Chronik 15, wir lesen die ersten 7 Verse, zeigen uns, wo wir Hilfe finden können und dass es sich wirklich lohnt. Und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Odets, und er ging hinaus Asa entgegen, Asa war der König, und sprach zu ihm, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt, und ohne Gesetz. Als es aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus- und eingingen, keinen Frieden, sondern es kamen große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen und eine Stadt mit der anderen. Denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Ihr aber seid stark, lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. 7 Verse, die eine ganze Lebensgeschichte beschreiben, eine große Bandbreite, was damals im Volk Israel, wie es zuging, eine Begebenheit mitten aus dem Leben, das ist nicht Theorie, das ist nicht irgendwie, so hätte es sein können, ja, es ist auch kein Märchen, wo dann am Ende steht, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, es ist wirklich aus dem Leben und wir sehen, Gottes Wort ist praktisch. Es spricht in unser Leben hinein. Das ist nicht irgendeine Theorie. Und der König Asa, um den es hier geht, er war der Urenkel des bekannten Königs Salomo von Israel. Ja, also Salomo hatte Kinder, hatte Enkel und Asa war ein Urenkel. Und er regierte etwa in der Zeit 910 bis 869 vor Christus. Also wir könnten jetzt tatsächlich sagen, das war so rund ungefähr 3000 Jahre zurück. Und wenn wir die Kapitel 14 bis 16 in 2. Chronik lesen und dann noch Kapitel 15 aus 1. Könige dazu nehmen, dann haben wir einen Gesamtüberblick über diesen König, über sein Leben und so weiter. Und das ist sehr interessant, denn sehr oft werden diese Könige beschrieben und dann stehen da ein, zwei Verse. Und dann steht er und er tat Böses in den Augen des Herrn und er starb und wurde zu seinen Vorfahren dazugelegt und das war's. Ja? Aber hier lesen wir über diesen König, 3 Kapitel mehr oder weniger in 2. Chronik und dann noch eins in 1. Könige. Und wir sehen, da gibt es etwas zu berichten, kapitelweise über sein Leben. Und wir haben hier ein schönes Zeugnis über ihn, nämlich wenn wir zurückblättern in Kapitel 14, 2. Chronik 14, Vers 1, dann heißt es dort, und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Er war ein gottesfürchtiger König. Und wie oft wünschen wir uns solche Herrscher, Präsidenten, Kanzler, Bürgermeister, wen auch immer, vielleicht den Chef auf der Arbeit, der das tut, was gut und gerecht ist vor dem Herrn, seinem Gott. Es war sein Gott. Er war gläubig. Und dieser gottesfürchtige König, er regierte 41 Jahre. Das war eine ganze Zeitspanne. Und die meiste Zeit seiner Regierungszeit hatte damals das Volk Frieden. Ja, die meiste Zeit hatten sie Frieden. Aus außerbiblischen Quellen wissen wir, dass zur selben Zeit in Ägypten der Pharao Osorkon I. regierte. Also da gab es auch andere Herrscher parallel, die doch durchaus auf das hinaus waren, ihr Reich zu vergrößern. Aber eben zur Zeit von Asa hatte das Volk relativ großen Frieden. Aber wir lesen auch, es war nicht immer Frieden. Es gab auch Feinde. Und auch das lesen wir in Kapitel 14, Vers 8. Serach, der Kuschiter, zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000. Also irgendwo aus Nubien, so heutiges Äthiopien, Ägypten, so diese Ecke, zog jemand in Richtung Israel, um dieses Land einzunehmen. Und er kommt nicht mit 3 Soldaten, 1000 mal 1000. Und wir glauben, dass das hier wörtlich gemeint ist. Das war eine Armee von 1 Million Soldaten. Jetzt stell dir vor, da zieht einer gegen dich in den Kampf mit 1 Million Soldaten. Da muss einem doch Angst werden, oder? Was macht man denn da? Schreibt man dann die Ägypter an und sagt, liefert uns mal ein paar Panzer oder, ach nee, hatten sie damals nicht. Aber irgendwas anderes. Und wir merken, ja, das gab schon große Herausforderungen im Leben dieses gottesfürchtigen Königs. Auch gottesfürchtige Menschen haben Herausforderungen. Aber wir lesen dann dort weiter. Asa rief den Herrn, seinen Gott, an. Nochmal, seinen Gott. Er rief seinen Gott an und sagte, Herr, du kannst doch helfen. Wo viel oder wo keine Kraft ist, hilf uns, Herr, unser Gott. Denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Kapitel 14, Vers 10. Und Gott schenkt einen Sieg gegen diese 1 Million Feinde. Ja, Asa hat noch mehr getan. Er entfernte alle Götzenbilder aus Israel und vernichtete die heidnischen Anbetungsstellen. Das lesen wir da alles in Kapitel 14 und 15. Also man könnte sagen, das ist wirklich eine sehr schöne Beschreibung. Das ist der Rahmen dieses Königs. Aber jetzt zu unserer Suche. Und ich möchte das erste hier nennen, das erste Prinzip, die erste Voraussetzung, die wir unbedingt beachten müssen, damit eine Suche wirklich, ja, wenn man es so sagen will, Erfolg hat. Suche Gott. Suche Gott, er ist dir nahe. Wenn wir etwas suchen, dann sind wir in der Regel sehr unruhig. Unruhig, aufgeregt, ja, so wie ich mit meinem Schlüssel. Dann wirst du irgendwie zappelig, dann suchst du. Und wenn wir das, was wir gesucht haben, gefunden haben, dann beruhigen wir uns, dann kommen wir irgendwie zur Ruhe. Und das Problem ist, bei all diesen Suchen in diesem Leben, leider suchen wir Menschen den Frieden oft nicht dort, wo er zu finden ist. Ja, die Menschen suchen heute alles Mögliche. Nur nicht Gott. Und das ist das größte Problem in unserem Leben. In unserem menschlichen Leben, wir suchen alles Mögliche, nur nicht Gott. Alles ist wichtiger, nur Gott nicht. Und da sind alle Menschen gleich. Vom Prinzip sind alle Menschen gleich. Niemand ist eine Ausnahme. So wie wir im Römerbrief lesen, sind bekannte Verse, Römer 3, Vers 10 bis 12. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt oder nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und das ist ein hartes Wort, aber das ist die Wahrheit. Wir können uns da nicht zurücklehnen und sagen, naja, die anderen alle. Ich habe ja niemanden umgebracht, ich habe nichts gestohlen, ich bin immer nett, ich mag auch meine Schwiegermutter. Aber Gottes Wort sagt, da ist niemand, der Gutes tut. Alle sind abgewichen. Das ist grundsätzlich unser menschliches Problem. Niemand sucht nach Gott. Niemand ist verständig. Man ist verstandlos. Niemand fragt nach Gott. Das ist unser grundsätzliches menschliches Problem. Deswegen müssen wir anfangen, Gott zu suchen. Er ist nahe. Im Fall von Asa war es nicht so, dass er Gott nicht suchte. Er suchte Gott. Er glaubt an Gott. Aber dann passiert auch in seinem Leben etwas. Er lenkt sich ab von Gott. Er beginnt da irgendwelche Städte zu bauen. Kapitel 14, Vers 5. Er baute feste Städte in Juda und so weiter, weil das Land Ruhe hatte. Er beschäftigt sich mit irgendwelchen Dingen. Nicht, dass das unwichtig war. Es ist ja wichtig, dass man ein Haus erhält. Es ist wichtig, dass man arbeiten geht. Es ist vielleicht wichtig, die Stadt zu bauen. Aber ist es das Wichtigste im Leben? Und er baut diese Städte, macht andere Dinge und lenkt sich ab von Gott. Und wenn ihr zu Hause Kapitel 16 nachlest, dann merkt ihr, dass diese Ablenkungen dazu führten, dass er die Hilfe nicht mehr beim Herrn suchte, sondern beim König von Aram und so weiter. Er lenkt sich ab. Er beschäftigt sich mit irgendwelchen anderen Dingen und er trifft Entscheidungen, die später zu fatalen Folgen führen. Aber nicht nur bei Asa war es so, auch das Volk Israel suchte Gott nicht wirklich. Und das sind einfach nur Beispiele, nicht, dass wir jetzt darauf schauen und sagen, schau, der hat's falsch gemacht. Diese Beispiele sind geschrieben, damit wir daraus lernen. Und das Volk Israel, wie es hier in Vers 3 heißt, Kapitel 15, Vers 3, Israel war lange Zeit ohne wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt, also ohne Prediger könnte man sagen, und ohne Gesetz. Andere Übersetzungen sagen an dieser Stelle, Israel wird lange Zeit ohne Gott, Prediger und Gesetz sein. Und wir fragen uns vielleicht, wie kann das sein? Also Israel hat doch alles gewusst, oder? Die haben das Gesetz Mose gehabt, die haben die 10 Gebote, was auch immer. Sie haben doch alles gewusst. Warum steht hier, sie waren ohne Gesetz oder sie werden lange Zeit ohne Gesetz sein? Sie haben alles gewusst. Ja, haben sie. Aber es zeigt sich immer wieder, wir Menschen suchen von uns aus nicht Gott. Und es ist wichtig, stehen zu bleiben und zu sagen, Moment mal, was suche ich in meinem Leben? Suche ich Gott an erster Stelle oder suche ich andere Dinge? Und das geht auch uns als Land der Reformation nicht anders. Auch Deutschland sucht heute nicht Gott. Man geht eigene Wege. Das nennt man den deutschen Sonderweg oder so ähnlich. Aber auch in ganz Europa leben wir zunehmend ohne Gott, ohne Prediger und ohne Gesetz. Da werden Gesetze auf den Kopf gestellt. Gott wird abgeschafft. Das Wort Gottes wird kaum noch irgendwo gepredigt. Wie gesagt, Gesetze auf den Kopf gestellt. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Man hat doch Gottes Wort. Also ich weiß nicht, ob es noch ein Volk gibt, in dem es so viele Bibelübersetzungen und Übertragungen gibt wie in Deutschland. Ich glaube, es ist manchmal auch besser, dass es nicht so viele Übertragungen gibt, dass man eine vernünftige Bibelübersetzung hat. Aber wir schauen dabei gerne auf andere. Aber lasst uns die Frage stellen, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Suchst du Gott? Ich kann diese Frage für dich nicht beantworten. Ich kann sie für mich beantworten. Aber du kannst sie für dich beantworten. Suchst du Gott? Oder bist du vor allem auch beschäftigt mit anderen Dingen? Mit eigenen Kämpfen, mit irgendeinem Bau? Was oder wen suchst du in deinem Leben? Und möglicherweise bist du sogar im Gottesdienst. Ziemlich oft. Die Frage ist, warum kommst du zum Gottesdienst? Kommst du zum Gottesdienst, weil du Gott suchst? Oder was ist der Grund? Das wissen wir voneinander nicht, aber jeder weiß, warum er wirklich da ist. Und es kann sogar passieren, dass Christen sich so ablenken, dass wir zwar am Sonntag vielleicht Gott suchen, aber am Montag, da ist wieder die Arbeit, da ist die Schule, da sind irgendwelche Probleme, das kaputte Auto, ja? Und wir suchen nicht jeden Tag nach Gott, sondern nach etwas anderem. Eine andere Frage, was suche ich, wenn ich morgens aufstehe? Wo ist mein Handy? Oder suche ich Gott? Manche sind ganz spitzfindig. Die sagen, ich suche die Bibel im Handy. Ja, es gibt eine Bible-App. Ja, möglicherweise. Aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht suchen wir zuerst WhatsApp oder Facebook oder Instagram oder was auch immer in unserem Handy. Und dann wundern wir uns auf einmal, warum Dinge in unserem Leben schief laufen, warum es nicht gut läuft, warum wir Dinge nicht finden. Und diese falsche Suche, die hält noch nicht einmal vor Predigern. Ist vielleicht jetzt für euch überraschend, aber es betrifft tatsächlich sogar die Prediger, die das Wort Gottes predigen. Wie oft suchst du als Verkündiger das Wort Gottes? Und ich muss ehrlich sagen, diese Frage wurde mir vor 8 Jahren mal gestellt. Da hat ein älterer Bruder mich gefragt, suchst du Gott nur, wenn du dich vorbereitest für die nächste Predigt? Aber ich sage, ja, wie meinst du das? Er sagt, naja, wir sitzen da und bereiten uns vor für die Sonntagspredigt und wir glauben, ja, ich habe doch Gottes Wort und seine Nähe gesucht. Er sagt, ja, da hast du deinen Dienst getan. Aber suchst du außer dieser Vorbereitung wirklich Gottes Nähe? Das ist eine gute Frage. Suchen wir Gott nur dann, wenn ich mich zur Predigt vorbereiten muss? Oder suche ich ihn wirklich jeden Tag? Und da sehen wir, da gibt es keine Ausnahme. Es trifft jeden. Und deshalb dieser Aufruf, er ist so wichtig. Suche Gott, er ist dir nahe. Das Problem ist nicht, dass Gott weit ist. Der Herr ist nahe. Das Problem liegt oft in uns. Und es ist so wunderbar, dass Gott in seiner Gnade uns sucht. Immer wieder. Genau das haben wir hier in Vers 1, in Kapitel 15. Wir haben dort gelesen, dass Gott den Propheten Asaria zum König Asa schickt. Und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Odets, und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm. Und da sehen wir, der Geist Gottes kommt auf den Propheten und er überbringt dem König die Botschaft Gottes. Gottes Geist war anwesend. Gott war ganz nahe. Er war unter den Menschen. Damals schon, es ist Gott nicht egal, was dort passiert. Und es ist heute Gott nicht egal, was mit dir passiert und wie es in deinem Leben aussieht. Der Herr ist nahe. Übrigens, das ist einer der Namen Jesu. Emmanuel, Gott mit uns. Ist uns das eigentlich bewusst? Welch ein großes Geschenk das ist, Gott mit uns. Gott ist nah. Er ist nicht irgendwo. Ich muss jetzt nicht nach Sibirien reisen, um Gott zu finden. Auch nicht auf den Mars oder wohin auch immer. Gott ist da. Und Gott wirkt oder er will wirken durch seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist. Und die ernste Frage ist heute an uns gerichtet. Ist Gott in unserem Leben anwesend? Lassen wir es zu, dass Gottes Geist in unserem Leben wirkt, dass er uns überführt, dass er uns tröstet, aber uns auch sagt, was wir zu tun haben. Gott will in deinem Leben wirken. Die Frage ist, lässt du es zu? Und das Neue Testament warnt uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Gott will wirken und Gott kann wirken. Aber wenn ich sage, nein, Herr, heute habe ich etwas Wichtigeres zu tun, dann dämpfen wir den Geist Gottes und wundern uns, warum unsere Suche falsch läuft. Und eben Gott spricht oder sprach damals durch den Propheten Asaria zu diesem König. Auch heute spricht Gott durch Ereignisse, die passieren in der Welt. Gott spricht aber vor allem durch sein Wort. Durch sein Wort spricht er. Und am Wort Gottes, da treffen sich die Gottesfürchtigen. Wir merken das auch in Asas Leben, Kapitel 15, Vers 9. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon. Denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Israel war das Nordreich. Und es gab im Nordreich gottesfürchtige Menschen, aber die Könige im Nordreich waren gottlos. Und als diese Gottesfürchtigen sahen, dass da unten in Jerusalem, in Juda, da gibt es Menschen, die gottesfürchtig sind und der Herr ist mit ihnen, dann liefen sie aus allen Stämmen dorthin nach Jerusalem. Die Gläubigen sammelten sich am Wort Gottes. Das war damals so, das ist heute auch so. Deshalb umso wichtiger, dass wir Gottes Reden in seinem Wort suchen. Und damals hat der Prophet Asaria eben gesprochen zu Asa. Er sprach nicht seine eigenen Worte, sondern das, was Gott ihm zu sagen hatte. Vers 2, er sagt, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Hundertprozentig garantiert. Suche Gott, er ist nahe. Er ist mit dir, wenn du ihn suchst. Wenn wir ihn aber verlassen, oder wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Das Interessante ist, im hebräischen Text steht hier das Tetragramm. Der Herr ist mit euch. Wir lesen einfach, der Herr ist mit euch. Dieses Wort Herr ist das Tetragramm, mit anderen Worten der Name Gottes, Yahweh. J-H-W-H, vier Buchstaben, deswegen Tetragramm. Und dieser Name bedeutet, ich bin, der ich bin. Mit anderen Worten, der Ewige. Und das ist auch wieder eine Frage, die einem unter die Haut dann geht. Wen suche ich? Suche ich irdische, zeitliche Dinge oder suche ich den Ewigen? Den Ewigen. Wen suchst du? Suchst du das Vergängliche dieser Welt? Oder suchst du den Ewigen? Der Herr ist nahe, suche Gott. Und der Herr gibt hier eine Verheißung, ein Versprechen. Er sagt, wenn ihr mit Gott seid, wird er mit euch sein. Das ist ein Versprechen. Das ist kein Vielleicht. Vielleicht wird der Herr da sein. Ja, vielleicht auch nicht. Nein, es ist absolut sicher. Wenn ihr mit Gott seid, ist der Herr mit euch. Das bedeutet nicht, dass immer alles in unserem Leben dann gut läuft, im Sinne, dass wir nie krank werden, nicht arbeitslos werden und so weiter. Aber in diesen Dingen, da ist der Herr mit uns. Er hilft uns dadurch. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Das ist solch eine starke Verheißung. Der Herr lässt sich finden. Aber Vorsicht, sagt hier der Prophet, wenn ihr ihn verlasst, wird er euch verlassen. Und wir sehen hier an diesem Vers zwei Dinge. Wir sehen auf der einen Seite, könnte man sagen, die Allmacht, die Souveränität Gottes. Und auf der anderen Seite sehen wir die Verantwortung des Menschen. Gott will, dass wir ihn suchen, aber Gott will, dass du ihn suchst. Und er sagt, du musst ihn suchen. Und wenn du wegläufst von Gott, dann läufst du weg. Aber in dem Moment liegt es bei dir, zu sagen, ich suche Gott jeden Tag oder ich suche irgendwas anderes. Wir haben eine Verantwortung. Gott will, dass du ihn suchst. Er verspricht, dass du ihn findest. Und wenn du ihn nicht suchst, sondern eigene Wege gehst, dann lässt der Herr dich eigene Wege gehen. Das heißt nicht, dass er dann weg ist. Er sieht schon, wo du hingehst. Seine Augen laufen durch die ganze Welt und er sieht jeden. Und er lässt dich eigene Wege gehen, bis die Not kommt, wie in Vers 4, und immer größer wird. Die Not ohne Gott wird immer größer. Und da merken wir, der Herr hat damals das Volk Israel gehen lassen, ohne Gesetz, ohne Verkündiger, ohne wahren Gott. Sie haben den Götzen gedient. Als es aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Also man kann so lange mit dem Kopf gegen die Wand laufen, bis es weh tut. Und du wirst keinen Erfolg haben. Ohne Gott kannst du nicht durch die Mauer rennen. Und es ist oft so, ich versuche mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und Gott steht neben mir und sagt, da ist die Tür. Ich sag, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte aber hier mit dem Kopf durch die Wand. Ich meine, hier ist auch eine Tür. Ja, also ich empfehle euch nicht, dort hinauszugehen. Ja, aber das kannst du machen. Aber es wird wehtun. Das wird ziemlich wehtun. Und das ist das, was Gott uns sagt. Er sagt, bitte mach das nicht. Halte dich an mein Wort. Du wirst dir wehtun. Und wenn wir dann sagen, nein, ich möchte doch mit dem Kopf durch die Wand, lässt der Herr uns eine Zeit lang mit dem Kopf durch die Wand gehen, bis die Not so groß wird, dass wir verstehen, ich kann's nicht. Aber warum? Warum willst du dir diese Not antun? Es geht auch einfacher. Der Herr hat Türen, wo man durchgehen kann. Und der Herr kann die Mauern einstürzen lassen. Und er hilft dir, über die Mauer zu springen. David hat das verstanden. Er sagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich muss nicht mit dem Kopf durch die Wand. Übrigens, wenn wir Apostelgeschichte 12 lesen, da geht es um Petrus im Gefängnis. Und da lesen wir auch, Petrus schlief dort ganz ruhig, weil er wusste, der Herr ist mit ihm. Und er hat die Ketten nicht zerrissen, er hat die Wachen nicht umgebracht, er hat das eiserne Tor nicht aus den Angeln gerissen. Ja, der Herr hat die einen eingeschläfert, dass die schliefen und die haben nichts gesehen und gehört. Die Ketten fielen von Petrus Händen, die Türen gingen auf. Das kann der Herr machen. Und deshalb, der Herr steht oft neben dir. Und wenn du ihm folgst, dann zeigt er dir auch die Tür und führt dich hindurch. Dann musst du nicht mit dem Kopf durch die Wand. Aber eben, wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, lässt der Herr auch das zu, bis die Not so groß wird. Wir fragen uns oft, warum ist die Not so groß? Wir fragen uns vielleicht, warum lässt der Herr auch Kriege zu, wie aktuell in der Ukraine? Nun, ich kann euch sagen, ich war so oft in der Ukraine, noch nie waren die Gemeinden, die Dorfgemeinschaftshäuser und die Kirchen so voll wie heute. Wenn es den Menschen gut geht, sind die Kirchen leer. Und der Herr lässt sie laufen. Dann sagt er, okay, dann lasse ich mal euch tun, was ihr wollt. Und die Folge ist Not. Nicht, dass der Herr die Not herbeiführt. Wir führen die Not herbei durch unser sündiges Leben dann, wir als Menschen. Und dann schreien wir nach Gott. Und es ist so wunderbar, der Herr lässt sich von finden. Aber wir als Menschen würden gar ganz anders handeln. Wir würden sagen, pass mal auf, ich habe dich gewarnt. Ich habe dich dreimal gewarnt. Ja, und jetzt? Pech gehabt, das ist dein Problem. Stellt euch vor, Gott würde so handeln mit mir und mit dir. Da wäre keiner von uns mehr hier. Wir leben allein aus Gottes Gnade. Und die wunderbare Verheißung, eben die hier ist, Gott lässt sich immer finden, wenn wir ihn suchen. Und Gott erbarmt sich in seiner Güte so weit, dass wir nicht lange suchen müssen. Er ist immer in der Nähe. Was uns hindert, Gott zu suchen, ist nicht, dass Gott weit entfernt ist. Es ist mein Stolz, der mich hindert, ihn zu suchen. Ja, wir können es nicht zugeben. Ich finde den Schlüssel selbst. Ja, ich kenne die Wiese, ich weiß, wo ich lang gegangen bin, ich weiß, wo das Auto steht. Ich finde das selbst. Ja, und dann suche ich eine Stunde. Warum habe ich nicht sofort gebetet? Ja, der Schlüssel lag vor meinen Füßen. Warum habe ich nicht gebetet? Ich war stolz. Ich schaffe das. Wir schaffen das selbst. Ja? Aber wir dürfen unseren Stolz überwinden. Wir müssen ihn überwinden und sagen, Herr, ja, ich brauche dich. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, laut Römer 10, Vers 13. Und wenn du auch müde bist von deiner Seelennot, dann bitte doch den Herrn Jesus um Vergebung. Und du wirst gerettet werden. Und als Christen haben wir keinen Grund, niedergeschlagen zu sein oder pessimistisch zu sein. Wir kennen als Christen den wahren Gott. Wir haben sein Wort. Wir können den wahren Gott lieben, können mit ihm lieben. Wir haben, wie gesagt, sein Wort. Wir können mit seiner Hilfe die Gesetze und die Gebote befolgen. Wir können das Wort weitergeben. Ja, es steht zwar hier ein Priester, der lehrt. Wisst ihr, jeder von uns gibt Gottes Wort weiter. Die Eltern an die Kinder, ältere Geschwister an jüngere Geschwister oder auch auf der Arbeit, in der Schule, wo auch immer wir sind. Wir sollen das Wort weitergeben. Und das können wir in dieser Welt, die ohne Gott lebt. Es ist möglich. Deswegen haben wir keinen Grund, als Christen niedergeschlagen zu sein. Und jeder von uns hat diese Aufgabe und diesen Auftrag von Gott. Jeder in seinem Bereich, da wo der Herr ihn hinstellt. Nicht jeder kann alles. Ja, der eine hat die Möglichkeit, vielleicht im Krankenhaus mit einem Doktor zu sprechen. Ja, der andere hat eine andere Möglichkeit. Ein Beispiel da aus Weißrussland. Es gab dort eine ganz einfache Schwester und sie kam zum Glauben an den Herrn Jesus und sie fragte sich, was kann ich für den Herrn tun? Ich habe keine Bildung, ich kann nicht irgendwie als Missionarin irgendwo hingehen. Was kann ich tun? Und diese Schwester, sie arbeitete in einem großen Labor als Putzfrau. Es waren medizinische Labore. Und sie hat dort einfach nur den Boden geschrubbt, ja? Heute nennt man das Bodendesigner. Und sie sagte sich, wie kann ich das Evangelium weitergeben? Diese Wissenschaftler, die da sind, diese Ärzte und Doktoren, ja, die sind auf einem ganz anderen Niveau. Und die machen mich doch fertig. Ich habe doch gar keine Argumente. Was soll ich machen? Und irgendwie hat der Herr ihr aufs Herz gelegt, sie soll doch ein neues Testament einem Professor geben. Und die hat sich da so schwer getan. Er hat, ich kann es nicht, Herr, ich kann es nicht. Wie soll ich das machen? Also, wie soll ich überhaupt an diesen Professor drankommen? Aber eben, als Putzfrau kommst du ja in jeden Raum rein, nicht? Also, da komme ich nicht rein, aber sie schon. Und dann hat sie gebetet, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir, dass ich diesem Professor ein neues Testament gebe. Und da hat sie eine Woche mitgekämpft und eine zweite Woche und eine dritte Woche und hat ein neues Testament so in der Tasche gehabt. Und irgendwann ergibt sich diese Gelegenheit, da ist dieser Professor da. Und sie sagt, Herr Professor, ich möchte Ihnen was schenken. Und dann sagt er, ja, was möchten Sie mir denn schenken? Was kann eine Putzfrau mir als Professor schenken, ja, so ungefähr. Dann holt sie dieses neue Testament raus und gibt sie ihm und sagt, ich möchte Ihnen dieses Büchlein schenken, lesen Sie es doch bitte. Er hat es genommen und sagt, ha, das Neue Testament, daran glaubt doch niemand ernsthaft. Aber gut, Ihnen zuliebe werde ich es lesen. Und dann nimmt er es mit. Und sie war eigentlich niedergeschlagen von diesem Spruch. Und wisst ihr, was passiert ist? 2 Tage später kommt dieser Professor und sagt, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich habe das Ding durchgelesen. Ich bin Professor, aber ich habe Fragen und ich habe keine Antworten. Können Sie mir helfen? Fragt er diese Putzfrau. Und die Schwester, die war ganz zappelig, ja? Was soll ich diesem Professor erklären? Und er hat ein paar Fragen gestellt über das Heilen Jesus. Und dieser Mann ist zum Glauben gekommen. Und durch diesen Professor sind später über 50 Gemeinden in Weißrussland gegründet worden. In den letzten 30 Jahren. Dieser Bruder ist jetzt schon in Ruhestand. Aber wir sehen, was der Herr wirken kann. Und man schaut natürlich jetzt auf diesen Bruder und sagt, Mensch, guck mal, er hat 50 Gemeinden gegründet, nicht? Aber wer stand im Ursprung? Eine unscheinbare, einfache Putzfrau. durch die der Herr gewirkt hat. Ja, und vorher ist an diesen Professor niemand rangekommen. Aber der Herr hat diese Schwester benutzt oder gebraucht als Werkzeug, um dieses Neue Testament weiterzugeben. Und so sehen wir, jeder von uns kann in seinem Bereich wirklich ein Werkzeug sein. Und wir haben als Christen keinen Grund, niedergeschlagen zu sein in dieser, ja, verrückten Welt. Und ich habe schon oft Leute getroffen, die fragen mich, wie kannst du eigentlich doch so optimistisch weiterleben? Man muss doch wahnsinnig werden in dieser Welt. Ich sage, ja, als Nicht-Christ wirst du wahnsinnig. Aber als Christ weiß ich, der Herr hat das alles in seiner Hand. Die Voraussetzung ist aber, wir müssen Gott suchen. Es ist nichts Neues. Wir müssen Gott suchen, lesen wir im Alten Testament. Was lesen wir im Neuen Testament? Etwas anderes? Matthäus 6, 33. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und so merken wir, die Suche nach Gott ist der Schlüssel, damit die Suche wirklich erfolgreich ist. Und eben, wir haben vorhin gesprochen, wenn wir etwas suchen, sind wir unruhig. Und das Zweite, was wir hier auch sehen, ist, diese Suche hat etwas mit dem Frieden und mit der Ruhe zu tun. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich möchte dir heute wünschen, vertraue Gott. Er kennt deine Not. Der Herr kennt deine Not. Das war beim Volk Israel nicht anders. Als es in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Der Herr kennt die Not. Und wie geht's den anderen? Vers 5. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus- und eingingen, keinen Frieden. Könnte man sagen, fast wie heute. Sondern es kam große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen und eine Stadt mit der anderen, denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Und wie schon gesagt, diese Verse sind in manchen Übersetzungen in der Zukunftsform. In jenen Zeiten werden die, welche aus- und eingehen, keinen Frieden haben, sondern es kommen große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk wird mit dem anderen zusammenstoßen und eine Stadt mit der anderen. Denn Gott wird sie erschrecken durch allerlei Drangsal. Und diese zwei, drei Verse, man könnte sagen, das sind die Tagesnachrichten 30 Sekunden. Und da merken wir, in diesen Versen geht's nicht mehr nur um Israel, sondern über alle Bewohner der Länder. Es geht auf einmal um alle Völker, um alle Länder. Und wenn wir heute in die Welt schauen, kein Frieden. Vielleicht ist euch das aufgefallen, je länger wir über Frieden reden, umso mehr Kriege gibt es weltweit. Große Schrecken über alle, irgendwelche Katastrophen. Wie gesagt, Kriege, allerlei Drangsal, ja. Vorgestern schliefen in Russland alle ruhig. Dann gestern beschloss auf einmal, beziehungsweise ja, am Freitagabend, beschloss auf einmal der Befehlshaber der Privatarmee Wagner, ich marschiere jetzt mal nach Moskau, ne? Da waren alle zappelig geworden. Gestern abends hat er sich dann entschieden, ja, wir kehren wieder zurück. Ja. Gestern Morgen sagte Putin, ja, diese Armee muss liquidiert werden. Das sind Verräter. Gestern Abend sagte Putin, schön, dass ihr zurückkehrt, wir begnadigen euch. Aber ihr dürft jetzt nach Weißrussland. Nicht? Und dann merken wir diese Schrecken. Du stehst morgens auf. Was steht in der Zeitung? Irgendein neuer Schrecken. Deswegen lies morgens nicht die Zeitung, lies morgens die Bibel. Ist besser für deine Nerven. Aber wir merken, große Schrecken kommen über die ganze Welt. Und das Spannende an dieser Stelle ist die Aussage darüber, wer das Ganze zulässt oder bewirkt. Denn Gott wird sie erschrecken durch allerlei Drangsal. oder eben in der Vergangenheitsform, denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Wer ist es? Es ist Gott, der es zulässt. Und ein Beispiel dafür ist das Volk Israel in der Wüste. Als das Volk Israel in der Wüste murrte, brachte Gott diese giftigen Schlangen, die sie stachen. So lange, bis sie in ihrer Not zum Herrn schrien, da sagte der Herr, gut, es gibt einen Ausweg. Mose, du musst jetzt eine Schlange machen und sie müssen alle diese eherne Schlange anschauen. Im Glauben. Und wer sie anschaute, lebte. Und dann merken wir, der Herr lässt diese Dinge zu. Gott erschreckt die Völker durch allerlei Drangsale. Er schreckt sie auf, damit sie mal aufwachen. Ja, und sie wachen auf, vielleicht in ihrem Wohlstands- oder Gleichgültigkeitsschlaf. Das ist wie so ein schöner Rippenstoß, damit man endlich aufwacht. Ja, man döst manchmal so mollig vor sich her und merkt nicht, dass man gleich tot ist. Kennt ihr das? Sekundenschlaf? Du fährst so schön über die Autobahn, auf einmal, oh, Mensch, eingeschlafen. Und dann bist du dankbar, wenn der Rüttelstreifen nebenan ist, über den du fährst, das erschreckt dich. So ähnlich weckt Gott uns auf durch all diese Dinge, dass er sagt, hier Leute, aufwachen von dem Schlaf. Gott weckt uns auf durch diese Ereignisse, damit wir nicht ins Verderben rasen, weil er die Menschen retten will. Und damit du als Christ auf sein Kommen wartest und das tust, wozu er dich in die Welt gestellt hat. Deswegen erleben auch Christen diese Drangsale, nicht nur die Nichtchristen. Damit wir endlich aufwachen als Christen und merken, aha, der Herr kommt bald. Ich muss da langsam mal wachsam werden. Und es gibt nur einen richtigen Weg aus diesem Labyrinth der Nöte. Ihr kennt diese Labyrinthe? Ja, manchmal hat man auf dem Zettel so ein Labyrinth und die Kinder müssen dann malen, wie kommt die Maus zum Käse. Ja? Wie viele richtige Wege gibt's da? 37. Nein! Es gibt immer nur einen Weg. Wie kommen wir Menschen auf die verrückte Idee, es gibt viele Wege zum Ziel? Nein, es gibt nur einen Weg und der Weg heißt Jesus Christus. Und aus diesen ganzen Nöten gibt's nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Und wir dürfen ihm vertrauen. Er kennt unsere Not. Wenn er deine Not nicht kennt, ist er nicht Gott. Aber Gott kennt deine Not. Vertraue Gott, er wird dich durchtragen durch diese Zeiten. Allein schaffen wir es nie, da durchzugehen. Und Gott kann das Schlimmste wenden und daraus etwas Gutes machen. Das kann er. Ist für uns unbegreiflich, aber er ist der Ewige. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Und es ist wichtig, dass wir als Christen uns immer wieder daran erinnern. Gerade indem wir uns nicht von der allgemeinen Panik ergreifen lassen, sind wir ein Licht in dieser Welt. Die Menschen in Deutschland und Europa distanzieren sich gerade immer mehr regelrecht von Gott und provozieren ihn in allen Lebensbereichen. Und da sollen wir als Christen ein Gegenpol sein. Vertraue Gott, er kennt deine Not. Niemand kennt deine Not so gut wie der Herr. Er kannte unsere Not, deswegen kam er in diese Welt. Der Herr wusste, wir haben keine Chance. Und was mich immer sehr berührt, ist, der Herr Jesus war bereit, vor Grundlegung der Welt, war er bereit, in diese Welt zu kommen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Also wenn ich wüsste, ich mache da was und das geht schief, ich hätte diese Welt nie geschaffen. Wozu brauche ich diese Probleme? Gott wusste, was alles kommen wird. Und er hatte die Lösung des größten Problems, bevor es den Menschen überhaupt gab. Ist das nicht gewaltig? Und der Herr war bereit zu kommen in diese Welt. Der Herr Jesus war bereit zu kommen in diese Welt, um uns zu retten. Und wenn Gott die Lösung für das größte Problem hat, sollte er dann auch nicht die Lösung für andere Dinge haben, die uns beschweren? Er hat sie, er kennt unsere Not. Lasst uns dem Herrn vertrauen. Das wird uns helfen auf unserer Suche. Ja, und zum Abschluss, wir müssen Gott gehorchen. oder wir dürfen ihm gehorchen. Und er belohnt die Treue. Wir haben gelesen, wie es Israel und Juda erging. Wir haben gelesen, wie es der ganzen Welt erging und ergeht. Sie hatten keinen Frieden und so weiter. Ein Volk kämpft mit dem anderen und so weiter. Und dann kommt Vers 7. Ja, und das ist ein Gegengewicht, ein Gegenpol. Die machen das, die machen das. Und in Vers 7 heißt es, ihr aber. Dieses Wörtchen aber, wenn wir es treffen in der Bibel, das will uns immer wachrütteln. Ihr aber. Ja, was sollen wir sein? Was aber? Seid stark und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Ja, das Durcheinander ist groß. Und vielleicht stehen da 1 Million Feinde. Ihr aber seid stark, lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Weißt du, der Teufel sieht, dass du kämpfst. Der Teufel sieht, dass du den geraden Weg gehst. Der Teufel sieht, dass du auf den Herrn vertraust. Und der Teufel sieht, dass du Menschen zu Jesus führst. Und was macht der Teufel dann? Er flüstert dir ins Ohr, es macht alles keinen Sinn. Hör auf, das bringt eh nichts. Ja, lass das. Guck dir das mal an, wie schlimm alles ist. Wie viel Kalender hast du schon verteilt? 1000 Stück? Und, ist jemand gekommen? Ah, lass das, es bringt nichts. Das flüstert er uns jeden Tag ein. Er will, dass die Menschen ins Verderben gehen und deswegen sagt er, es bringt nichts. Lass das. Und was sagt Gott? Gott sagt aber, mach weiter. Lass die Hände nicht sinken, mach weiter. Und Gott schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir in dieser verrückten Welt weiter dienen können. Manchmal wird uns Christen vorgeworfen, ja, ihr seid so realitätsfern. Ja, guck mal, wie schlimm das alles ist. Ich sage dann immer, nein, wir sind nicht realitätsfern. Ich weiß, dass diese Welt ein Pulverfass ist und die Lunte brennt und wir sitzen alle da drauf. Aber ich weiß, Gott hat den Überblick und Gott kann diese Lunte abschneiden. Ja, Gott kann die Lunte abschneiden. Wir dürfen nie vergessen, wenn wir Gottes Kinder sind, Gott ist ein liebender Vater. Und wenn du an Gottes Hand gehst, an der Hand eines liebenden Vaters, dann gehst du immer an der Hand des Stärkeren. Und wir werden nicht alles in dieser Welt verändern können. Du bist auch nicht verantwortlich für alles, was da draußen passiert. Aber Gott will, dass du treu weitermachst, vielleicht in dem kleinen oder großen Dienst. Spielt überhaupt keine Rolle, ob der Dienst klein oder groß ist. Auf die Treue kommt es an. Der Herr möchte, dass du einfach weitermachst. Sei treu in dem, was du für Gott tust. Ja, sei es groß oder klein. Lass die Hände nicht sinken. Genau das will der Teufel bewirken, dass wir die Hände sinken lassen. Dann geht's nicht mehr weiter. Mach's nicht. Tu ihm diesen Gefallen nicht. Mach weiter. Und es heißt hier, es gibt einen Grund, warum wir unter anderem weitermachen sollen. Denn dein Werk hat seinen Lohn. Gott ist gerecht. Er ist treu. Und dieses Wort finden wir ähnlich auch im Neuen Testament. Und da sehen wir, Altes Testament, Neues Testament, das hängt zusammen. Das können wir nicht auseinanderreißen. Diesen Vers, Vers 7, finden wir ähnlich in 1. Korinther 15. Mit anderen Worten, aber ähnlich. Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, weil Gott den Sieg gibt, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst unsere Hände nicht sinken. Lasst uns stark sein. Ja, es ist die letzte Zeit. Aber in dieser letzten Zeit rettet Gott noch Menschen. Und lasst uns weitermachen. Wenn die Christen die Hände sinken lassen, wer soll dann noch dieser Welt Trost und Hoffnung bringen? Die Nicht-Christen, die sind auch selbst hoffnungslos. Du als Christ hast diese lebendige Hoffnung. Deswegen lasst uns die Hände nicht sinken lassen. Euer Werk hat seinen Lohn. Und es wird garantiert so sein, dass du Menschen treffen wirst in der Ewigkeit, von denen du überhaupt keine Ahnung hattest, dass die irgendwo ein Wort gehört haben oder vielleicht doch einen Kalender genommen haben und doch zum Glauben gekommen sind. Wisst ihr, wir haben einmal einen interessanten Fall gehabt. Wir hatten in der Gemeinde so gesprochen und gesagt, was können wir machen? Du kannst dich nicht jeden Tag irgendwo auf die Straße stellen mit einem Schild, Jesus rettet oder so. Was können wir machen? Wir können ein Plakat machen. Da haben wir über die christliche Plakatmission ein paar Mal ein Plakat aufstellen lassen. Ja, diese Plakate sind uns ein paar Mal beschmiert worden, abgerissen worden. Und dann gab es irgendwie Bundestagswahl. Und ich fuhr durch die Gegend und sah die schönen großen Wahlplakate. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also wenn die das können, dann können wir das doch auch, oder? Also wenn die ein Wahlplakat aufstellen können, können wir auch einen Bibelvers aufstellen. Ja, mit den Brüdern gesprochen. Und ich sage, gut, wir sind uns einig. Wir lassen mal so ein Plakat herstellen zu Ostern, zu Weihnachten und dann reden wir mit dem Bürgermeister und vielleicht dürfen wir es aufstellen. Und wisst ihr, in dem Jahr zu Ostern, das war 2015 oder 2016, bin mir jetzt nicht mehr sicher, da hatte der Lidl in seiner Werbung zu Ostern eine Erklärung, was Ostern ist. Ich habe gestaunt, ich habe gedacht, was ist denn das? Natürlich hatten die da Osterhasen, Ostereier, solche Dinge. Aber es stand dort, was ist Ostern? Und das war relativ richtig. Ja, also, die Menschen sind Sünder, stand dann da. Jesus, Christen glauben, dass Jesus in die Welt kam, um am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben. Das feiern Christen an Ostern. Stand im Prospekt von Lidl. Ja? Und dann sind wir mit diesem Prospekt vom Lidl zu unserem Bürgermeister und haben gesagt, schau, wenn der Lidl das macht, sollten wir nicht auch mal so ein Plakat aufstellen zu Ostern? Da hat er gesagt, ja, ist eine gute Sache, mach das. Ja? Dann haben wir dieses Plakat aufgestellt und haben gebetet, Herr, bitte hilf, dass dieses Plakat nicht irgendwie verhunzt wird. Das haben wir vorher auch schon erlebt. Und wir dachten, na ja, die Leute an unserer Bundesstraße, die fahren da dran vorbei, die sehen dieses Plakat und vielleicht rufen sie uns an, vielleicht wollen sie ein Neues Testament haben, das stand da nämlich drauf. Und es vergingen 10 Tage und niemand rief an. Und nach 2 Wochen bauten wir es ab. Ostern war vorbei. Es vergingen noch 3 Wochen und niemand rief an. Und da waren wir niedergeschlagen und haben gesagt, es lohnt sich doch nicht. Ja, aber Gott sei Dank ist das Plakat ganz geblieben, ne? Aber lohnt sich das nochmal aufzustellen? Und nach 4, 5 Wochen ruft ein Mann an und sagt, ja, hallo, guten Tag. Ich heiße so und so. Ich komme aus München. Er sagt, ja, guten Tag. Können wir Ihnen weiterhelfen? Ja, bin vor 4 Wochen durch den Westerwald gefahren, hab da so ein Plakat gesehen. Seid ihr die Wahnsinnigen, die das Plakat da aufgestellt haben? Jesus wäre von den Toten auferstanden? Ich sag, also wir sind eigentlich nicht wahnsinnig, wir sind doch ganz normal, aber ja, wir haben das Plakat aufgestellt. Na, endlich habe ich euch gefunden. Also was meinen Sie damit? Ja, ich sitze hier mit den gelben Seiten und rufe seit 3 Tagen alle Pfarrer im Umkreis an. Niemand will es gewesen sein. Ich frage die alle, glauben sie daran, dass Jesus auferstanden ist? Dann sagen die alle, um Gottes Willen. Ja, und endlich habe ich euch. Mensch, der wurde so langsam aggressiv. Dann habe ich gesagt, ja, also es ist tatsächlich so, wir haben das Plakat aufgestellt. Ja, wir glauben tatsächlich, dass Jesus auferstanden ist. Und nein, wir sind nicht verrückt. Und dann sagt er, also wenn ihr glaubt, dass Jesus auferstanden ist, dann glauben sie womöglich noch daran, dass ich ein Sünder bin. Ich kenne sie nicht, aber ja, jeder Mensch ist ein Sünder. Und wenn Gott ihnen die Sünden nicht vergeben hat, wenn sie Gott nicht um Vergebung gebeten haben, dann bist du immer noch ein Sünder. Ich habe es doch gewusst, dass ihr wahnsinnig seid. Peng, hat er aufgelegt. Wisst ihr, ganz ehrlich, im ersten Augenblick dachten wir, nee, so ein Telefonat brauchst du nicht, oder? Als ich mich beruhigt habe, habe ich dann überlegt und habe gedacht, Mensch, München, das sind 500 Kilometer von uns. Da fährt ein Mensch aus München, einer von diesen 1,5 Millionen, durch den Westerwald. Was sucht er da überhaupt? Ein Löscheimer, ich weiß nicht, was er gesucht hat. Er fährt da durch, er sieht dieses Plakat. er fährt nach Hause. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Münchner sich verirrt in so einem Dorf? Ja? Ja. Entweder hat er sich verirrt oder er ist bewusst da durchgefahren. Er hat das Plakat gesehen, er ist nach Hause gefahren. 4 Wochen lang hat dieser Vers ihn nicht in Ruhe gelassen. Gottes Wort spricht. Gottes Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ja, Römer 4, 25 stand auf dem Plakat. Jesus Christus wurde um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ist ja auferweckt worden. 4 Wochen plagt ihn dieser Vers. Dann nimmt er sich die gelben Seiten und fängt an, die ganzen Pfarrer, Kirchengemeinden, Gemeinden anzurufen. Habt ihr ein Plakat aufgestellt? Glaubt ihr, dass Jesus auferstanden ist? Ja, also ich wäre an diese Pfarrer wahrscheinlich nicht drangekommen. Dieser Mann hat wahrscheinlich bis heute nicht begriffen, dass er ein Missionar ist, dass Gott ihn nutzt und gebraucht, damit er aus München die ganzen Leute anruft und sie sagt, hallo, Jesus ist auferstanden. Ja, nicht der Osterhase. Und dann findet er tatsächlich unsere Telefonnummer und er ruft uns an. Und er hat die Botschaft verstanden. Jesus ist auferstanden und er ist Sünder. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Mann weitergegangen ist. Er hat uns nicht mehr angerufen. Wir beten seitdem für diesen Menschen, er möge doch zum Glauben kommen. Ja, also manchmal scheint es uns, dass es nichts bringt. Aber Gott sagt, es bringt immer etwas. Deshalb lasst die Hände nicht sinken. Lasst uns aufrecht stehen. Lasst uns weitermachen. Den Herrn suchen, jeden Tag. Auf ihn vertrauen, denn er kennt unsere Not. Und lasst uns weiter wirken für ihn. Und wir können beten. Wir können gleich eine Gebetsgemeinschaft machen. Und du kannst Gott danken, dass er wirklich immer nahe ist. Niemand ist dir so nahe wie Gott. Ja? Weder der Bundeskanzler, noch dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder. Manchmal stehst du ganz allein dort. Falsch. Du stehst nie allein dort. Wenn du Gottes Kind bist, ist Gott dir immer nahe. Dafür dürfen wir ihm danken. Und du kannst ihn bitten, dass er dir hilft, ihn zu suchen. Wir brauchen Gottes Hilfe, indem dass wir ihn suchen. Und du kannst ihn bitten, dir in deiner Not und Sorgen zu helfen. Und du kannst ihn bitten, dass er dir hilft, ihm zu vertrauen. Ist manchmal ganz schwer. Und du kannst ihn bitten, dass er dir hilft, treu weiter zu dienen. Dort, wo er dich hingestellt hat. Und du darfst ihm danken, dass es einen Lohn gibt. Der Herr belohnt. Vielleicht belohnt es niemand auf dieser Erde. Der Herr belohnt es. Der Herr weiß es. Suche den Herrn, so werdet ihr leben, spricht Amos. Kapitel 5, Vers 6. Suchet den Herrn und ihr werdet leben. Das ist so wunderbar. Der Herr segne euch. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der jeden Menschen sieht, der jeden Menschen beim Namen kennt. Ja, Herr, dass du eine Lösung hast für unser größtes Problem, nämlich für unser Verlorensein. Ja, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um Menschen zu retten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du all das auf dich genommen hast. Ja, dass du gelitten hast am Kreuz, dass du dich hast anspucken lassen und schlagen lassen für mich, für jeden von uns. Ja, Herr, dass du so viel Gnade hast, dass du immer noch Menschen suchst, auch wenn sie dich ablehnen. Dann gehst du ihnen hinterher und lässt dein Wort laufen in dieser Welt, auch in solchen Gebieten, wo Krieg und Not ist. Ja, Herr, und wir bitten dich, erbarme dich auch über unser Land, erbarme dich über Deutschland, erbarme dich über Europa, Herr, über die ganze Welt. Du siehst, wie die Menschen immer weiter weggehen. Und wir bitten dich, sei doch gnädig, dass sie nicht verloren gehen. Lass dein Wort ihre Herzen verändern. Herr, hilf uns dort, wo wir die Gelegenheit haben, wirklich bezeugen, was du in unserem Leben getan hast. Herr, wir danken dir dafür, dass du wirklich da bist. Bitte hilf uns, täglich nach dir zu suchen. Hilf uns, auf dich zu vertrauen. Herr, du kennst die Sorgen, die Nöte, die Schwierigkeiten, in denen jeder hier steckt. Und du kannst auch da Durchhaltevermögen schenken. Du kannst diese Knoten lösen, die wir nicht lösen können. Ja, Herr, hilf uns, dass wir nicht den Kopf hängen lassen, die Hände hängen lassen. Hilf uns, dass wir nicht erschrecken vor den Dingen, die in dieser Welt geschehen. Hilf uns, auf dich zu schauen. Und du bist ein Gott, der erlöst und der erlösen wird. Und wir freuen uns darauf, dass wir wissen dürfen, die, die an dich glauben, werden einst bei dir sein. Du bist hingegangen, um Wohnungen zu bereiten, und du wirst wiederkommen, um diejenigen zu dir zu nehmen, die an dich glauben, die dir folgen. Herr, und ich bitte dich, ja, für die Hauskreisgemeinde hier, dass sie ein helles Licht weiterhin ist in all den Orten, wo die Geschwister herkommen. Ja, Herr, möge dein Wort hier in Sachsen, im Erzgebirge, weiterhin verkündigt werden. Herr, und wir bitten dich für unsere Glaubensgeschwister, die Verfolgung leiden, die in Not sind, dass du ihnen nahe bist, dass du sie stärkst. Ja, Herr, ich möchte dich auch bitten für die ganzen Kinderfreizeiten, die jetzt stattfinden. Bitte hilf, dass den Kindern dein Wort verkündigt werden kann, damit sie nicht falsche Wege gehen, damit sie früh deine Kinder werden. Herr, segne bitte weiter diesen Tag, jeden einzelnen von uns. Hab Dank, Herr, dass du treu bist und gerecht bist und gnädig bist. Amen.